Und da sind sie wieder, so wie angekündigt. Jede Woche neu, jede Woche eine neue Folge. Oder doch lieber monatlich. Was wird es jetzt, Hannes? Hallo da draußen und hallo Hannes.
Hallihallo, wie viele Folgen fehlen uns eigentlich noch jetzt auf die 200 oder wie? Wie war das? Ich glaube, ein paar fehlen da noch und eigentlich haben wir gesagt, so vier Folgen oder so. Wir haben gesagt, naja, das haben wir dann quasi in vier Wochen. Wenn es so weitergeht, haben wir es in vier Jahren.
Aber gut Ding braucht Weile. Dies ist ja jetzt die Ultra-Spezialfolge. Also wirklich proppevoll. Wirklich gut recherchiert. Gut vorbereitet. Also genau so, wie man sich's erwartet. Wir sitzen wieder mal im Auto, sind natürlich unterwegs, wie so oft. Und haben uns gedacht, wir nutzen diese Chance, damit ihr ein Lebenszeichen von uns habt. Also danke fürs Einschalten und dabei sein. Habt einen schönen Tag. Nein, wir haben ja hier schon diskutiert und ich würde sagen, mit dem Thema fangen wir an. Wenn man zum Glück ja Olympia hat, statt Achtung Achterbahn, gibt es ja ausreichend Unterhaltungsprogramm. Beleuchten wir doch mal wieder die Business-Seite, weil ich leite kurz ein und dann lasse ich den Hannes sprechen. Wir haben vorhin diskutiert, ob Olympia nicht einfach ein bisschen zu voll ist, ob es nicht schon zu viele Sportarten gibt, die auch teilweise dann schon wenig Beachtung finden. Also nehmen wir im Vergleich zur WM und EM zum Beispiel Fußball bei Olympia, da gefühlt schaut es niemand. Es gibt in allen möglichen anderen Sportarten aber 500 Vorrunden und 30 Disziplinen. Also beim Schwimmen gibt es ja alle möglichen Stile in verschiedensten Längen mit den Vorqualis und. Dadurch hat man einfach extrem viel gleichzeitig, was da irgendwie läuft. Man kommt kaum hinterher. Und ich habe dann gesagt, ja, sollte man einfach viel weniger machen. Und dann hat Hannes berechtigterweise ein paar gute Punkte gesagt. Und ich glaube, an denen sollten wir nochmal einsetzen und diskutieren.
Na, ich habe es hannesmäßig abgetan, weil da du hast gesagt, es sollte alles viel weniger sein und so weiter. Und ich habe gesagt, versetzen wir uns nur ganz kurz in die Lage als der, der von diesem Olympia profitiert, und zwar vor allem wirtschaftlich. Da wären wir für alle Sportarten, die da neu dazukommen, da würden wir das noch mehr vollpacken. Wir haben ja vorher das Beispiel Darts gehabt, das heißt, ob der Dartsport jetzt auch olympisch werden soll. Ja, selbstverständlich, wenn du dafür zuständig bist, für das, dass du noch mehr Tickets verkaufst oder noch mehr Fernsehrechte und so weiter, dann brauchst du natürlich irgendjemanden, der 180 schreit.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Die Frage ist aber generell, das ist jetzt tatsächlich ein Thema, das weiß ich nicht mal, wer verdient denn am Ende an Olympia? Da ist das Olympische Komitee, glaube ich, in irgendeiner Form dahinter. Und bin aber unsicher, wer jetzt an den wirtschaftlichen Erfolgen denn tatsächlich partizipiert. Weißt du das?
Ja, alle, die halt irgendwie geschmiert werden. Also jeder, der irgendwie bei der Vergabe von Trinidad und Tobago, der Entscheider, wo das dann quasi hinvergeben wird, die müssen alle irgendwie auch was bekommen und da braucht man Geld dafür. Also ich glaube eher, dass es natürlich, also zum einen die Länder, glaube ich, stecken zwar viel rein, aber wenn du jetzt Paris anschaust, da ist sicher alles ausgebucht an Hotels und so weiter. Also die Wirtschaftsleistung ist enorm. Klammer auf, da möchte ich nachher über Taylor Swift sprechen, Klammer zu. Und natürlich eben, so wie ich gesagt habe, diese Länder, die quasi im Entscheidungsprozess dabei sind, da gibt es ja auch gewisse Zuwendungen an die einzelnen Leute, wie man ja weiß. Das ist ja nicht nur bei der FIFA so. Und das alles will finanziert werden. Ich glaube, am wenigsten kriegen die Athletinnen oder Athleten.
Die kriegen, glaube ich, gar nichts. Also im besten Fall eine Medaille. Aber
ja, wenn sie einen Olympiatitel erringen, Österreich zum Beispiel, stellt dann ein gewisses Ding zu.
Ja, Moment. Aber das stellt dann wieder der Sport irgendwas, Förder irgendwas von Österreich zur Verfügung und nicht Olympia. Also die Frage ist jetzt, zahlen die Länder überhaupt für die Teilnahme? Das wäre jetzt auch mal spannend. Muss zum Beispiel der österreichische Sportbund oder wie auch immer man das dann nennt, zahlen dafür, dass sie da in, keine Ahnung, 23 Disziplinen oder so Leute hinschicken und teilnehmen dürfen und sich qualifiziert haben?
Also ich glaube, jeder zahlt irgendwas und ganz am Ende gibt es ganz wenige, die davon profitieren. By the way, ist mir gerade eingefallen, die Europameisterschaft, da hat die UEFA 2 Milliarden Gewinn gemacht und das Gute war aber, dass sie mit Deutschland ausgehandelt haben, dass sie keine Steuern zahlen auf das, weil das wäre sonst eher schwierig gewesen. Dafür hat Deutschland alles bezahlen müssen. Also wirklich alles. Jedes Fest, jede Sportstätte, alles. Und die UEFA hat jetzt 2 Milliarden Euro mehr auf der Kante, falls mal schlechte Zeiten kommen im Fußball.
Ja, und vor allem, weil ja die UEFA selbst niemanden außer ihren Funktionären zahlen muss und so. Also da ist ja nicht mehr dabei, oder? Die haben halt ihre Lizenzrechte und verdienen. Es ist ein Wahnsinn, es ist traurig. Und da bin ich übrigens wieder bei dem Punkt, dass ich der Meinung bin, dass es Sportarten gibt, die einfach, egal, wir haben die Diskussion hier eh schon ein paar Mal geführt, glaube ich, egal wie reichweitenstark und, ich glaube, es sollte da Limitierungen geben. Es kann einfach nicht sein, dass manche Sportarten so völlig über der Norm liegen, was da an Umsätzen und Geld sowohl im Verdienst der Sportler ist, als auch drumherum da mitläuft. Also ich finde das sehr bedenklich. Aber ich glaube generell, wenn man da mal reinschauen könnte, ein spannendes Thema. Also egal ob jetzt UEFA oder Olympia, mich würde schon mal interessieren, wie im Detail, im Hintergrund dann da wer, wie, wo, was hat, nicht hat. Ich meine, wie viel sind es? 1,4 Milliarden, die zur Reinigung der Seine in den letzten 12 Monaten oder so eingesetzt wurden. Sind ja auch von Frankreich in Frankreich investiert worden zumindest, aber ist ja trotzdem jetzt nicht mal eben so. Also es könnte quasi die UEFA finanziert haben, dieses Vorgehen.
Und gleichzeitig war dann trotzdem die Seine nicht ready für den Triathlon, weil es wieder zu verschmutzt war. Aber ja, im Prinzip ist ja so eine Olympiateilnahme auch für den Staat oder wenn ich der Austragungsort bin, natürlich auch ein Rieseninvestment und auch in Infrastruktur und so weiter. Ja, aber ich möchte zu Taylor Swift zu kommen, habe ich gelesen. Taylor Swift bringt Bean, warte mal, wie viel war das? Die hat ja da einige Konzerte.
Ja.
Aber sind es 200 Millionen? War das jetzt zu viel? Aber so ungefähr. Unfassbare Wertschöpfung. Weil da so viele Leute nach Wien kommen, weil die alle Hotels zahlen, die alle überteuert sind, dann die Steuern auf die Tickets und so weiter. Also das geht wirklich in astronomische Höhen. Und das ist halt schon auch das Ding, willst du da mitspielen, anstatt musst du halt auch wahrscheinlich was zur Verfügung stellen. Und diese Tour, das habe ich auch gelesen von dieser Taylor Swift, die spielt 2 Milliarden US-Dollar ein. Sie selbst ist Milliardärin mittlerweile. Und ja, aber ist halt der größte Popstar aktuell.
Ja, jedem sein Geschmack, ist alles gut. Viel Spaß beim Taylor Swift hören. Ich kann mit dem nicht so, diesem Hype nichts anfangen. Shake it off,
shake it off.
Ja. Ist jetzt nicht so ganz meine Musik, aber ist in Ordnung. Und sie macht ja eine Sache richtig, das muss man ihr einfach lassen. Wie sagt man, melke die Kuh, solange sie Heu gibt oder so ähnlich. nein, aber ich glaube, mache Heu, solange es schön ist und melke die Kuh, solange sie Milch gibt, sind das die zwei Sprüche irgendwie so. Und sie macht alles richtig. Also jetzt rein wirtschaftlich betrachtet, genau so muss man es ja machen. Und am Ende der Markt regelt. Und solange die Leute das ausgeben und solange die Leute auch überteuerte Tickets zahlen, wird das funktionieren. Und ich glaube generell, ich finde das Thema aber spannend, was du jetzt mit Taylor Swift anschneidest, ist das nicht überhaupt so bei so extrem gehypten und großen Bands oder anderweitigen Events, ich denke jetzt auch an eine Car-Messe oder solche Sachen, so die ganz großen Messen, die nur alle paar Jahre sind, die Wertschöpfung, die aus Konzerten, Veranstaltungen, Messen und ähnlichen Dingen generiert wird, die muss ja unfassbar sein. In Wahrheit müsste doch jede Stadt, ich sage jetzt mal Europas zumindest, bemüht sein, wenn sie ein Messegelände haben, dass sie die Car-Messe zu sich bringen, weg aus Düsseldorf. Weil die Wertschöpfung, die dort entsteht, für die Region ja riesig sein muss.
Ja, das ist auf der Messeseite natürlich, aber du brauchst halt für die Messe auch gewisse Rahmenbedingungen. Die stimmen müssen, das fängt beim Flughafen an, logistische Rahmenbedingungen, in der Stadt Sachen, du darfst niemanden stören, keine Ahnung, was da noch alles kommt. Darum gibt es ja eben diese klassischen Messestädte, die davon profitieren. Aber es ist nicht nur das Thema Messe, es ist auch, überleg mal, ein Festival, so wie das Donauinselfest oder so in Wien, aber mach, oder nimm das Lido jetzt in Linz, das bringt ja Linz auch extrem viel.
Ja.
Das, also da auf der einen Seite ist natürlich, kostet es auch ein bisschen was, aber es bringt extrem viel. Und diese Kosten-Nutzen-Rechnung, ich sage jetzt mal volkswirtschaftlich, das ist spannend, weil wenn da zum Beispiel die Stadt Linz, machen wir das, wenn die hergehen und sagen, sie übernehmen die ganze Reinigung, nachher sie stellen Kanalisation zur Verfügung oder sie zahlen den Strom oder keine Ahnung, das ist alles sicher, gedeckt durch das, dass am Ende des Tages viel mehr Leute in die Stadt kommen, viel mehr konsumieren, die Betriebe wieder mehr Steuern zahlen und so weiter. Und diese Rechnung, die finde ich spannend, weil da könnte man vor allem in Linz noch viel, viel, viel mehr machen und wahrscheinlich in ganz vielen Städten Europas.
Sollte man sich mal mit beschäftigen. Die Frage ist für mich generell, eine Zeit lang habe ich mir überlegt, ob nicht Events und Veranstaltungen eigentlich insofern tot sind, weil halt schon genug Veranstalter existieren und so viel ist und Ding, aber es wird ja scheinbar immer wieder lukrativer. Also die Kosten steigen, die Leute zahlen es aber. Das heißt, ja, ich meine, diese Taylor Swift Tickets, was waren das? Ich glaube 180 bis 280 Euro oder irgend sowas. Das ist halt, also, schon heftig. Zahlt sich also aber scheinbar aus, das zu machen. Jetzt wäre die Frage, Hannes, ist das eine Side-Business-Idee? Sollen wir einfach noch so eine kleine Eventfirma nebenbei machen, die sich ein Star angelt?
Unbedingt. Wir sollten dann noch eine Künstleragentur dazu machen und natürlich nur irgendwie in die Mikrobiologie einsteigen, weil das hilft uns nämlich, damit wir unser Zeitmanagement noch besser in den Griff kriegen. Also ich glaube, wir lassen das. Wir kriegen ja nicht mal das hin, was wir heute haben. Und wenn wir das mal auf die Reihe kriegen würden, das hilft schon. Was hast du denn noch auf deiner Liste stehen, was wir unbedingt besprechen sollten? Weil sonst frage ich dich einfach mal, wie es da geht. Also ist besser, du bringst jetzt irgendein anderes Thema drauf.
Tatsächlich ist mein Internet gerade wieder disconnected. Ich kann nicht auf die tolle Liste schauen. Ich hole das aber gleich nach. Aber du könntest ein Update geben. Du hast das letzte Mal angeteasert, dass ihr ein neues Produkt gelauncht habt oder gerade launcht. Ich glaube, da war frisch der Launch. Es ist ein Monat her ungefähr. Ja, das kommt hin, oder? Wie ist denn das Marktfeedback? Also für alle Korean Brow and Lash Lifting ist dieses Produkt, du hast auch gesagt, immerhin mehr hin zu einer Marketing-Company, die Beauty macht und nicht nur eine Beauty-Company, die ein bisschen Marketing macht. Das ist der große Transformationsprozess, in dem ihr seid. Aber gibt es schon Marktfeedback? Gibt es aus dem Retail was von Kunden? Wie geht es euch momentan damit und was sind da die nächsten Schritte?
Ja, bei uns tut sich ja einiges. Nicht nur das, dass wir das auf den Markt gebracht haben, das neue Produkt, sondern grundsätzlich, ich glaube, das Wesentlichere ist die Transformation, die bei uns im Hintergrund stattfindet. Mit dem Einstieg und dem Investment in Entmetics haben wir ja nicht nur zum einen dieses Investment bekommen, sondern wir haben uns ja auch neu aufgestellt. Ich habe ja eine ganz liebe Geschäftsführerkollegin, die Vera, die mit mir jetzt gemeinsam unterwegs ist, da kann ich mal gleich 1000 Punkte vergeben, wie cool das ist, wenn man nicht mehr alleine ist und quasi alleine endverantwortlich ist, sondern wenn man da ein Zweier-Team ist und in der Geschäftsführung, das hilft sehr. Und wir haben sich das auch noch schön aufgeteilt dahingehend, dass die Vera für Neuentwicklung und Marketing zuständig ist und ich für die Bereiche Supply Chain, Verkauf und so weiter. Und dieser Transformationsprozess, den merkt man mittlerweile draußen und da, weil du gefragt hast nach Marktfeedback, das sagen uns mittlerweile die Leute. Es ist so, dass zum Beispiel die Vera gleich einen starken Fokus auf Social Media gelegt hat, dort mal zu sehen, was geht denn da eigentlich, wie können wir da präsenter werden. Da sind wir jetzt sicher nicht am Ende der Fahnenstange, weil wir jetzt auch gerade noch eine neue Kollegin einstellen dazu. Aber hat man gleich mal gespürt, oh, da tut sich was. Und das ist so, würde ich mal zusammenfassen, das merkt der Markt mittlerweile, dass wir einfach anders sind, dass wir uns neu aufgestellt haben, dass wir viel präsenter sind. Was natürlich noch nicht hundertprozentig greift, aber das wäre auch zu viel verlangt nach 4 Monaten, ist, dass sich das sofort in Riesenumsätzen, in neuen Listungen und so weiter bemerkbar macht. Was aber schon ist, wir haben jetzt mit allen großen Retailern zum Beispiel Gespräche geführt und die haben gesagt, hey, sie nehmen das unglaublich positiv auf, was wir da machen und möchten einfach mit uns noch mehr ins Gespräch kommen, noch mehr Themen machen, noch mehr Promotions machen. Das heißt, das hilft schon mal und ich glaube, dass sie der Erfolg dann auch mittelfristig einstellen wird und auf das Produkt bezogen. Das Korean Brow and Lash Lifting. Also zum einen ist es mal ein Mega-Produkt. Wir sind irrsinnig happy, weil das war so ein Thema, wo wir gesagt haben, na, beim Lifting, da wollen wir schon qualitativ nochmal einen Zahn zulegen. Und traditionell in der Beauty-Branche, Korea hat einen unfassbaren Ruf und jeder weiß, wenn er Beauty aus Korea kauft, dann ist das A, innovativ, B, extrem hochwertig.
Heißt das wirklich so?
Das ist wirklich so. Und somit sind wir diesen Weg auch mit einem koreanischen Partner gegangen und sind jetzt irrsinnig happy, wie das Produkt ankommt. Wir haben schon bei sehr vielen Partnern draußen, da darf man jetzt nicht vergessen, das ist ja in unserer Professional-Linie und im Professional-Bereich arbeiten wir mit Distributeure zusammen. Das heißt, wir schicken das denen, die geben das deren Außendienst, der Außendienst fährt dann raus, zeigt es den Kunden und, und. Das heißt, das wird jetzt einfach ein paar Monate dauern. Aber das Erste, was wir gleich mal bekommen, ist ein Feedback von den Distributeuren, ob das A, gut aufgemacht ist, marketingtechnisch. Da haben wir eine glatte 1 bekommen. Und B, ist die Qualität vom Produkt gut und da haben wir auch eine glatte 1 bekommen. Deshalb bin ich da sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass das gut im Markt angenommen wird. Und jetzt fokussieren wir uns, wie gesagt, sehr stark auf das Thema Marketing. Aber ich bin jetzt dann bald dabei, dass ich mich auch auf das Thema Sales viel stärker konzentriere.
Wann kommt gleich das nächste neue Produkt? Gibt's schon kannst du schon was anteasern oder verraten?
Ja, es ist unfassbar viel in der Pipeline. Also das kann ich mir schon mal verraten. Wir hatten noch nie so viele Produkte in der Pipeline. Es ist so, dass wir einige Verbesserungen so vornehmen werden bei den Produkten. Und ich sag mal, Anfang, erstes Quartal 25 wird dann die Zeit sein, wo wir wirklich große Big Bangs raushauen werden. Und auf das freue ich mich schon irrsinnig. Aktuell gerade unfassbar intensive Zeit. Wir stellen auch gerade viele Leute ein, um das alles zu bewältigen. Also wir stellen uns da wirklich neu auf, diese Transformation, die ist gerade mitten im Gange. Und das ist für mich halt eine irrsinnig spannende Zeit, wenn du 10 Jahre quasi ein Unternehmen aufgebaut hast. Und dann kommt nach 10 Jahren nochmal die Chance, das nochmal neu aufzustellen und so. Das ist, also mir taugt es irrsinnig.
Ich bin sehr gespannt. Ich krieg's ja nun hautnah bei dir immer mit, aber bin wirklich sehr, sehr gespannt und glaube, da gibt es das ein oder andere Spannende zu berichten in den nächsten 3 Folgen, die wir noch haben, in den nächsten 3 Jahren quasi. Ganz andere Themen. Kommen wir zu ein, zwei Sachen. Erstens, bin gespannt, wie du das einschätzt. Wir haben das Thema immer wieder. Wir sitzen gerade in einem, aber hatten es auch schon als Diskussionsthema öfter, das Thema E-Mobilität bzw. E-Auto. Und möchte mit dir die Information teilen, Leonding hat das erste E-Müllauto.
Okay, ja, schön. Warum haben das andere? Wundert mich, dass das überhaupt viele noch nicht haben. Also das ist
in Oberösterreich eine der allerersten Gemeinden, die das hat.
Okay, aber spannend, dass das jetzt auch kommt. Ich meine, am Ende des Tages geht es in den ganzen kommunalen Bereich halt dann wahrscheinlich rein. Also vom Müllauto über, keine Ahnung, was der da, diese Straßenfahrzeuge, mit denen die ganzen Gemeinden herumfahren und. Also mir kommt schon vor, auf der einen Seite stockt es natürlich etwas, das muss man schon sagen. Also die E-Branche stockt etwas, aber am Ende des Tages wird dieser Zug nicht aufhaltbar sein und ich finde zum Beispiel, dass die Infrastruktur immer, immer besser wird. Und also ich habe mittlerweile überhaupt kein Problem mehr mit Laden oder dass irgendwas überfüllt ist oder so. Es gibt mittlerweile so viele Stationen, wo das geht. Es gibt mittlerweile in vielen Firmen schon die Möglichkeit zu laden. Es gibt in sehr vielen Hotels die Möglichkeit zu laden. Und wenn man sich mal eingestellt hat mit diesem quasi, ich muss laden, wenn ich Wien und Retour fahre, dann ist es eigentlich auch okay. Das, was aus meiner Sicht schon noch immer fehlt, ist zum einen dieses wirkliche Schnellladen, wie es ich jetzt habe. Das gehört aus meiner Sicht noch ausgebaut, dass das noch schneller geht. Und die zweite Sache ist, dass der Akku einfach mehr Reichweite noch hat. Weil zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich Wien und Retour easy mit einer Ladung fahre, dann ist es natürlich überhaupt kein Thema mehr. Und jetzt spreche ich aber eh schon von der Ausnahme, weil ich sag mal 80-90% fahren am Tag vielleicht, weiß ich nicht, 40 Kilometer, da spielt es eh keinen Walzer.
Bin ich bei dir, kann ich dir nur beipflichten. Ich glaube auch dieses von Linz nach Wien und Retour, also so irgendwie, ich sage jetzt mal so grob, um die 450 Kilometer oder sowas plus ein bisschen Rest im Akku und das auch im Winter. Wenn das geht, glaube ich, gibt es kein Argument mehr, was grundsätzlich dagegen spreche. Und natürlich eine Garantie, dass auch die Akkus nicht in 2 Jahren hinüber sind, weil viele fürchten ja das. In Wahrheit, jetzt kann man da auch gleich was zu sagen. Mein Auto ist jetzt auch 2,5 Jahre alt und ich habe so gut wie keine gröberen Akkuverluste.
Also meins ist jetzt auch 2,5 ungefähr. Na, oder 2. Habe über 120.000 Kilometer drauf. Also es ist wirklich auch schon ein Intensivtest und Langzeittest. Und kann nur sagen, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Also vielleicht sind es, weiß nicht, 10 Kilometer oder sowas weniger ist, aber viel mehr kann das nicht sein, weil es mir einfach nicht aufgefallen ist.
Selbst wenn es 30 sind.
Nein, aber ist nicht. Also ich habe auch von dem immer etwas Sorge gehabt, aber kann das nicht bestätigen. Was ich aber schon bestätigen kann, ist, dass zwischen Sommer und Winter
ein riesen
Unterschied ist. De facto kannst du im Winter die Reichweite halbieren, um es mal hart zu sagen, nämlich auf ehrlich in Österreich, weil es einfach zu kalt ist. Zudem die Ladezeiten verdoppeln. Also es ist wirklich, der Winter ist nicht lustig.
Absolut richtig. Da bin ich jetzt einmal auch gespannt. Ich meine, so ein E-Müllauto kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Ich meine, das Ding steht jetzt 12 Stunden Minimum rum zum Laden. Also das ist ideal eigentlich für solche Sachen. Weil wie lange ist das im Einsatz? Ich sage jetzt mal, lass es 8 Stunden sein, was ich nicht mal glaube. Aber lass es 8 Stunden am Stück im Einsatz sein. Dann braucht es was, legt ja aber keine riesen Distanzen zusammen, also fährt nicht schnell und. Also von dem her sicher gutes Beispiel dafür. Und ich bin auch gespannt, wo das noch hinführt, aber auch, was das dann im Winter bedeutet. Weil wenn das Müllfahrzeug auf einmal nur noch die Hälfte seiner Tour schafft, dann wäre es ein Problem.
Naja, und dann wird es spannend, ob zum Beispiel der Schneepflug, ist ja auch so ein kommunales Fahrzeug dann, ob das nicht auch mit Elektro ist, Und hoffe, dass dann nie das ausgeht, dann, wenn du im Winter fährst und du steckst dann, wo, dann muss der ÖMTC kommen mit dieser Lade. Aber auch das ist gut. Hatte mal ein Problem mit meinem Auto und dann ist der ÖMTC gekommen. Die sind super geschult auf E-Autos mittlerweile, können dich auch etwas betanken, sozusagen. Und also auch das würde mir jetzt keine Sorgen mehr machen. Und ich bin ja viel trotzdem unterwegs, auch in Deutschland oder teilweise in Italien. Da gibt es keine Probleme mehr. Ja, wirklich, ich wüsste nicht, was ein großes Problem ist. Das Einzige, die Reichweite eben, weil ich komme jetzt realistisch gesprochen wahrscheinlich 300 bis 350 Kilometer im Sommer. Und wahrscheinlich realistisch gesprochen irgendwie 250 Kilometer im Winter. Und das ist halt dann schon zäh am Ende des Tages, weil du ständig laden musst, wenn du lange Strecken absolvierst.
Aber soweit kleine News quasi. Müllautos auf E-Basis kommen jetzt auch. Nächstes Thema. Ganz bewusst ein gestreutes, habe ich mir vor einer Weile mal aufgeschrieben. Also Anfang des Monats. Es gibt ein neues Social-Media-Netzwerk. Sagt dir No Place schon was?
No.
No? No, there's no place without no place, würde ich sagen. Es scheint eine Mischung aus Twitter und MySpace zu sein. Ist innerhalb kürzester Zeit im App Store auf die Nummer 1 gerutscht. Und ausgesprochenes Ziel ist, es wieder sozialer zu machen. Du kannst scheinbar dir eher wieder wie bei MySpace damals dein Profil selber in gewisser Weise konfigurieren. Nicht nur einfach ausfüllen, sondern auch überlegen, was stelle ich rauf aufs Profil, was nicht. So ein bisschen mehr über dich und diese Zusammenarbeitsthematik. Und bin sehr gespannt, was da draus wird. Bisher ist es nach Europa nicht rübergeschwappt, muss man auch ehrlich sagen. Also bin gespannt, ob das kommt, wie das kommt. Es schaut aus meiner Sicht, wenn ich dir das hier mal so zeigen darf, ich gebe es natürlich in die Shownotes, es schaut sehr bunt, verspielt und kindisch aus, finde ich fast. Aber ich bin neugierig, ob das was wird oder nicht, weil die Hypes, siehe Clubhouse und Co., sind ja immer mal wieder da.
Ja, und ich frage mich, ob das nicht so ist wie bei Red Bull zum Beispiel. Jetzt hast du dann den Marktführer für einen Energy Drink. Natürlich wird es immer wieder Energy Drinks geben und so, aber ist das nicht schon ausgereizt? Es kommen jetzt irgendwelche sozialen Netzwerke nach, aber haben wir da nicht eh schon alles ausgereizt? Ist das nicht eh schon bis ins letzte, kleinste Detailchen? Also ich frage mich immer, was ist da das Nächste, was wirklich interessiert? Aber ich bin da sowieso schlecht, weil am Ende des Tages kommt wieder was. Das ist dann der volle Hype für 4, 5 Jahre und dann steige ich ein, weil ich mir denke, jetzt ist für mich der Hype.
was ich mich dann auch noch frage, und ich weiß, da rede ich jetzt gegen jeden, der irgendwie Innovation vorantreibt, weil das klingt jetzt sehr hart, so wie ich sage, und ist auch sehr zu diskutieren, in welchem Bereich das gilt, aber die Frage ist ja, gibt es nicht so Dinge, wo man einfach nichts Neues mehr braucht, sondern einfach nur eine Weiterentwicklung, weil man eh keine Chance hat. Jetzt nehmen wir WhatsApp. Sagen wir mal, du würdest jetzt auf die Idee kommen, ich mache jetzt einen neuen Chat-Client. Also so leid es mir tut, wie willst du denn gegen WhatsApp oder von mir aus noch iMessage oder Telegram mit diesem Security-Argument haben die sich halt noch abgehoben, aber ansonsten, wie willst du jetzt noch einen neuen Kanal etablieren, Leute dazu bewegen, rauszugehen? Da kannst du nur darauf hoffen, dass die anderen irgendeinen kompletten Mist bauen und jeder sagt, na, für WhatsApp zahlen interessiert mich nicht. Und selbst über den Punkt sind wir doch hinaus. Jetzt sind wir ganz offen, wenn jetzt WhatsApp sagt, es kostet ab sofort 5 Euro im Monat, ja, ich habe trotzdem weiter WhatsApp, glaube ich. Also so hart das klingt, weil es einfach, das ist das wesentlichste Kommunikationsmedium inzwischen geworden für viele Dinge. Und ich frage für mich ist da, braucht es jetzt wirklich noch ein neues Social Network oder braucht es auch in bestimmten Branchen, braucht es da einfach nichts mehr? Und so hart das klingt, macht es vielleicht auch gar keinen Sinn mehr, in bestimmten Branchen jetzt zu überlegen, man muss jetzt doch nochmal was neu machen.
Na, bin ich voll bei dir. Also es ist einfach ausgelutscht mittlerweile alles. Und das, was aber da aus meiner Sicht dazu kommt, ist ja eher diese ganz arge Meta-Ebene, weil ja in Wahrheit, wenn du es WeChat oder so anschaust, das halt von Staaten mittlerweile kontrolliert wird, diese ganze Kommunikation. Und das ist, finde ich, noch ein spannendes Thema. Das heißt, wie unabhängig sind diese Plattformen. Und sagen wir mal, du bringst jetzt in China, bist ein smarter, innovativer Geist und würdest was auf den Markt bringen. Das würde ja gar nicht hochkommen, weil außer die Politik will's. Und darum, also ich glaube, dieser Bereich, der ist einfach schon komplett gesetzt und das wird sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist dasselbe eben Red Bull zum Beispiel. Wenn die natürlich einen Riesenskandal haben, okay, dann kann immer was sein. Aber wenn das nicht ist, ja warum, ich frage mich auch, warum soll ich einen anderen Energy-Drink trinken? Jetzt kannst du ihm maximal, wenn ich schon sowas trinken würde, aber wenn, jetzt kannst du maximal sagen, hey, ich mache es zum Beispiel viel günstiger, ja, dann sagen aber auch viele, na, da bleibe ich lieber bei der Marke. Das hast du eben mit diesen Eigenmarkenmenschen.
Ja.
Und also es ist für mich wirklich sehr schwierig, vor allem in so unfassbar gesetzten Märkten, da noch irgendwie dann Innovationen hineinbringen, glaube ich, schwierig.
Stimmt. Finde ich absolut, bin ich absolut bei dir. Bin aber auch gespannt, wie da Leute mit genau solchen Themen noch umgehen. Die Frage ist ja auch, kommen zum Beispiel solche länderspezifischen Eingrenzungen, greift der Staat da ein oder wäre es nicht sogar wieder eine Chance? Wir haben das ja hier schon mal diskutiert, warum macht man nicht so eine Plattform wie diese WeChat-Geschichte in China, warum nicht auf europäischer Basis aber? Und mit gewissen Datenschutzthemen berücksichtigt, bla bla bla, und jetzt nicht zur Kontrolle der Menschen, sondern als technologischer Enabler, um sich gegen US-Konzerne und asiatische Anbieter zu stellen und so. Also das könnte ja auch einfach entsprechend unterstützt werden, damit man da vorankommt, oder?
Ja, sicher. Aber wir sind da so weit hinten, leider. Also ich glaube da an das nicht mehr. Das Wichtige ist, dass wir wieder eine Datenschutzgrundverordnung machen und alles regulieren.
Das wird sowieso noch spannend, diese Datenschutzgeschichten. Noch ein Thema. Weil es mich auch betrifft und ich habe mir gedacht, du bist politisch weit belesener, weit informierter und kennst dich auch einfach besser aus. Es stehen Wahlen an, dieses Jahr in Österreich, die Nationalratswahlen, und dann gibt es Leute wie mich, die da nicht wählen dürfen. Ist ja einer der Punkte, den ich an dem ganzen System wirklich kritisch hinterfrage. Du musst ja österreichischer Staatsbürger sein, um da wählen zu dürfen. Das heißt, ich dürfte ja jetzt auf Gemeindeebene und regional wählen nach x Jahren. Du darfst, ich glaube, in einem eigenen Wohnort nach 3 Jahren und in der Region nach 5, irgendwie so. Aber auf Österreich weiter Basis nicht, egal wie lange du hier lebst. Außer ich würde die Staatsbürgerschaft wechseln. Dafür dürfte ich ja in Deutschland wählen. Und da möchte ich jetzt mal, und das ist wieder so ein EU-Thema EWR-Thema in irgendeiner Form, ich möchte das hier mal kritisch ansprechen, weil ich es überhaupt nicht verstehe. Also ich verstehe, dass man nicht in 2 Ländern wählen darf. Logisch. Aber wenn mein Lebensmittelpunkt hier ist, ich hier eine Firma habe, ich hier Steuern zahle seit vielen, vielen Jahren, dann beeinflusst mich doch die Politik in Österreich viel stärker als die in Deutschland. Mich trifft doch die deutsche Politik de facto nicht im Alltag. und ich dürfte für Deutschland wählen. Finde ich ja auch kritisch zu hinterfragen. Ist ja dasselbe, da gab es doch diesen Skandal, dass die ganzen türkischen Staatsbürger da für die, in der Türkei also komisch gewählt haben, die aber eben nicht mehr in der Türkei leben. Also es ist ja kompletter Humbug. Und ich möchte das hier mal ansprechen, weil ich das wirklich kritisch sehe und ich verstehe, dass man da irgendeine Zeit dahinter legt und sagt, okay, du musst zumindest, ich sage jetzt irgendwas, 8 Jahre in dem Land gewohnt haben und gibst dein Wahlrecht in der Heimat auf, aber dann muss es an den Wohnort gebunden sein und an deinen Aufenthaltsort und nicht das Land, wo du herkommst. Also das kann doch nicht sein, wenn ich jetzt den Rest meines Lebens in Österreich bin, dass ich die nächsten weiteren 40, 50 Jahre in Österreich nicht wählen darf, aber in Deutschland. Also es macht für mich null Sinn. Und es betrifft in Österreich übrigens, wenn ich die Zahl jetzt richtig mir gemerkt habe, die ich gelesen habe, gestern oder vorgestern im Standard, es betrifft tatsächlich 1,1 oder 1,4 Millionen Menschen in Österreich. Und das ist nämlich der Punkt, wo ich sage, warte mal, wir haben, glaube ich, um die 8 Millionen, 8, irgendwas, so circa?
9, glaube ich.
Oder sogar 9, okay. Aber quasi ein Neuntel der österreichischen Bevölkerung. So, und jetzt reden wir nicht mal nur von den Wahlberechtigten. Ich glaube, wenn du nur die Wahlberechtigten nimmst, sind wir trotzdem bei 14% oder so. Eigentlich Wahlberechtigten in Österreich lebenden Menschen dürfen nicht wählen. Das finde ich komplett erschreckend und es regt mich ehrlicherweise massiv auf. Und ich möchte hier ansprechen, ich wäre da ganz, ganz klar für eine Überarbeitung des Systems und zwar bitte auf europäischer Ebene. Was sagst du dazu?
Wie siehst du das? Ja, ist nachvollziehbar. Also kann ich nachvollziehen, dass man, ich würde zwar eine zeitliche Begrenzung einführen und den Hauptwohnsitz muss man hier haben.
Ja, klar.
Also
ja,
wenn das ist Hauptwohnsitz und ich sage jetzt mal, wenn der Hauptwohnsitz seit, ebenso wie du sagst, 5 Jahren, 8 Jahren, keine Ahnung, einfach schon hier ist und da der Lebensmittelpunkt, dann verlierst du automatisch, sagen wir, das Wahlrecht in dem anderen Land, weil du ja dort gar nicht bist und hast es hier. Ich glaube, das ist einfach eine logistische Geschichte auch ist. Also es ist sehr logistisch wahrscheinlich sehr herausfordernd, dem anderen Land dort zu sagen, du pass auf, du musst dich auch nach dem richten, wo dein Hauptwohnsitz ist und so weiter. Ist ja auch immer spannend bei den Wahlen, ich glaube in Amerika ist es auch so, mit Briefwahl und so weiter, wo dann die ganzen Auslandsarmees wählen und so. Also es ist grundsätzlich, ich bin auch deiner Meinung, dass man dort, wo wir dort, wo du quasi lebst und wo dein soziales Umfeld ist, dort solltest du am Ende des Tages auch wählen. Und eine Wahl bestimmt ja immer irgendwie auch dein soziales Leben am Ende des Tages. Und ja, das ist einfach nicht gescheit. Wie so viele Sachen in der Politik nicht. Aber ich habe es ehrlich gesagt teilweise schon etwas aufgegeben. Irgendwie glaube ich, ich weiß es nicht, was es da mal braucht, ob man nicht Gesellschaft und wie Zusammenleben und auch die Regeln echt mal neu denken muss. In Österreich gab es mal so einen Österreich-Konvent mit 1000 Ideen, um den Staat besser zu machen. Das ist, glaube ich, schon 30 Jahre her. Es ist nichts umgesetzt worden davon. Ja, schade heute halt einfach, weil man so dahin wurschtelt. Und ich finde, man sieht das jetzt auch in der Welt, also dass wir immer zu einer viel trägeren, überalteten Gesellschaft werden oder ein Markt werden, der immer schwieriger wird. Und das ist schade, weil Europa hätte unfassbar viel zu bieten und Potenzial.
Das stimmt definitiv. Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Ich möchte auch noch die nächste Idee gleich reinwerfen bei dem Thema Europa. Übrigens, eigentlich die Lösung wäre ja so simpel. Man müsste halt mal einfach anfangen mit einem europäischen Wohnverzeichnis und nicht, dass jedes Land das für sich managt. So wie es beim Führerschein ist, da gibt es ja eine europäische Datenbank inzwischen. So müsste einfach auch das Meldeverzeichnis sein, weil darüber kannst du problemlos steuern, wer wohnt schon seit wann, wie lange, wo und darf dementsprechend wählen. Und also easy. Das nächste Thema möchte ich auch noch ansprechen. Es gibt jetzt ja ein halbes Jahr rum die ersten Zwischenresümees zur neuen Gesellschaftsform. Es gibt ja jetzt neben der GmbH und der AG auch die FlexCo in Österreich als ja, so eine Art Mischform. Und ich hatte die Diskussion neulich mit wem und dachte mir, das ist eigentlich ein schönes Thema mit dir mal zu diskutieren. Warum gibt es nicht einfach eine europäische, europaweite Gesellschaftsform, die europaweit denselben grundsätzlichen Steuerregularien und der kompletten juristischen Grundlage auf identer Basis unterliegt? Warum steckt man nicht da mal die Köpfe zusammen, baut es auf? Weil wir haben jetzt wieder eine Gesellschaftsform geschaffen, die kein Mensch kennt im Ausland. Die heißt jetzt FlexCo, jeder fragt sich, was das ist. wieder was anderes. Warum gibt es nicht was? Und das als Initiative europäisch zu schauen, dass es sowas wie die Limited oder eben die GmbH ist eher quasi vergleichbar oder sehr ähnlich zueinander. Warum gibt es nicht die European Company, die EC oder keine Ahnung? Und das als Gesellschaftsform und die mit dem Ziel auch alle GmbHs abzulösen, alle, also wirklich als mit gewissen Vorteilen auch. Wenn du das hast, dann weißt du, es ist völlig egal, wo dein zum Beispiel Firmenbuchgericht sitzt. Du wirst immer mit derselben rechtlichen Basis konfrontiert sein. Du kannst viel leichter internationale Themen machen, hast vielleicht eine Basis, um endlich Steuerrecht europaweit zu machen und Steuerschlupflöcher zu schließen und. Und ich wollte es hier einfach mal so als Vorschlag droppen und bin jetzt gespannt auf deine kritisches Hinterfragen.
Na, es funktioniert das nicht, deswegen nicht, weil wir einfach kein einheitliches System dahinter haben. Das ist das Problem. Wenn du dir anschaust, zum Beispiel die in der Bildung, mit dem Bachelor-Master-System, das war ja auch eine Schwierigkeit. Bei uns gab es ja quasi, du kannst Diplom-Ingenieur werden, du kannst Magister werden und so weiter. Ja. Da hat man sich dann auf ein Regelwerk geeinigt, mehr oder weniger mit ECTS-Punkten, die man pro Kurs kriegt und so weiter. Und am Ende des Tages hat man dann gesagt, okay, der Bachelor ist das, der Master ist das und so weiter. Und das ist ja mehr oder weniger in der EU, hat man das irgendwie hingekommen. Jetzt bei einer Firmen oder Firmenform sozusagen, ist ja viel schwieriger, weil du bräuchtest wirklich ein einheitliches Steuersystem, du bräuchtest wirklich einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen und so weiter. Ja. Und das wird deswegen nicht gehen, weil wir nicht bereit sind, wieder mal als europäischer Kontinent wirklich europäisch zu denken. So, und auch die Strömungen aktuell gerade sind genau in die andere Richtung. Und somit wird das in 1000 Jahren wieder nicht funktionieren, wenn wir so weiterdenken. Wir müssten, in meiner Welt, müssten wir anfangen, jene Sachen, die europäisch Sinn machen, zu regulieren. Und das ist zum Beispiel der Finanzmarkt oder so, oder die Finanzabgabe. Weil sonst hast du dauernd diese Steuerschlupflöcher oder sonst irgendwas. Das gehört europäisch reguliert. Also diese großen Themen musst du europäisch regeln. Bildung. Eben ECTS-System muss europäisch geregelt sein, weil dann ist es egal, ob du dort oder da studierst, du weißt, okay, mein Bachelor, den ich in Ungarn gemacht habe oder so, der ist genauso ein Bachelor, wie wenn ich ihn jetzt in Wien mache. Und das müsste man machen und dafür andere Dinge, die einfach komplett sinnlos sind, die muss ich weggeben von dieser Regulierung. Und diese quasi Vereinigten Staaten von Europa, die ja immer so gescholten werden und gesagt, na, das ist ja, das darf man nicht machen und wir sind anders als Amerika. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir sollten uns ein Beispiel an Amerika nehmen, weil zum Beispiel bräuchte man einen Präsidenten oder eine Präsidentin, die wirklich in ganz wenigen Sachen mit der Welt kommuniziert. Ist ja nicht so, dass der Donald Trump mit uns über alles Mögliche diskutiert, sondern der diskutiert im Wesentlichen über Außenpolitik und über harte Wirtschaftspolitik. Das sind so die zwei wirklich, oder Verteidigung, wenn du zu außen dazu erzählst. Ja. So, ja. Aber in Wahrheit geht es um Wirtschaftsinteressen. So, das ist das, was er da macht. Kalifornien an sich macht, wenn es um das geht, ob jetzt in Kalifornien Autos so oder so herumfahren, ob da viele Verbrenner sind oder ob sie... Ist der Gouverneur.
Ja. So, und das bräuchten wir. Wir bräuchten quasi klare Regeln, wo quasi Europa zuständig ist, das vereinheitlichen, harmonisieren, vereinfachen, dass wir wettbewerbsfähiger sind und so weiter. Wir bräuchten eine Stimme nach außen, die uns wirtschaftlich vertritt, die uns außenpolitisch vertritt und so weiter, die einfach ein Gewicht hat, weil heute, wenn die Ursula von der Leyen sich hinsetzt zum Donald Trump oder zum Xi oder wen auch immer, dann hat das wenig Gewicht einfach, sondern da geht es immer um die Einzelstaaten. Und das ist einfach, ich glaube, wenn sich Europa dort nicht hinentwickelt, inklusive deiner geforderten Vereinheitlichung in manchen Bereichen und gleichzeitig auch dem Wegnehmen von Sinnlosigkeiten aus diesem europäischen Apparat, von irgendwelchen Überregulierungen, weil gefühlt kommt es mir so vor, wir geben immer das, was wir in Heimatstaat nicht lösen wollen, geben wir irgendwie der EU und die soll das dann lösen, weil das ist ja unpopulär. Wenn wir das nicht wirklich hinkriegen, dann wird dieses europäische Projekt scheitern. Das fände ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, am Ende des Tages in so einer globalisierten Welt funktioniert es nur so. Und ein Blick nach UK
lohnt sich. Und da hat es gestern geheißen, oh, wir sind doch drauf gekommen, dass wir 24 Milliarden minus mehr haben, als wie wir gedacht haben. Und das Krankensystem bröckelt ihnen komplett weg und so weiter. Also ich glaube schon, dass es besser ist, man ist in so einer globalisierten Welt zusammengeschlossen und stark.
Das war das Wort zum Sonntag. Schöner Abschluss. Ich ergänze noch, ich glaube auch, dass es besser ist. Ich glaube aber auch, dass wir uns genau, weil diese, wie du so ja gesagt hast, diese Strömungen in eine andere Richtung gehen und die Einstellung von vielen, ich glaube, dass sich Europa damit selber kaputt macht und sein eigenes Todesurteil jetzt aus wirtschaftlicher Sicht besiegelt. Was uns die nächsten, wahrscheinlich so hart es klingt, die nächsten 50, 60 Jahre begleiten wird, bis dann wieder eine Generation kommt, die checkt, oh, müssen wir doch anders machen. Und dann, ja, mal schauen, wo es hinführt. Wir sind gespannt, was da jetzt los ist. Jetzt ist eigentlich noch Zeit für ein lustiges Thema. Ich habe hier irgendwie nur so News und Ding. Mir fehlen ein bisschen die lustigen Themen. Das lustigste Thema, was ich noch überhaupt habe, war die Frage, warum essen Leute stinkende Wurstbrote im Zug? Weil ich war neulich im Zug unterwegs und neben mir wurden da die Leberwurstbrote 2 Stunden lang geschmiert für gefühlt das Ganze. Ab da habe ich mir auch gedacht, gibt es noch sowas wie Gefühl für die Leute um einen rum und Rücksichtnahme? Aber das ist auch nicht wirklich lustig. Und so habe ich gedacht, ich hoffe auf dich, weil du hast sicher irgendeine aktuelle Reisestory oder eine Anekdote.
Nein, ausnahmsweise nicht, weil ich jetzt gerade nicht wahnsinnig oft so wirklich auf Reisen war. Wo war denn eigentlich meine letzte Reise? War Amerika, glaube ich. Ich habe aber jetzt dann irrsinnig tolle Reisen vor mir.
Wo geht's noch hin?
Ich fliege im Herbst, fliege ich nach Korea und dann wieder nach China. Also da habe ich dann bestimmt tolle Reisestories. Aber bis dahin ist eigentlich ziemlich langweilig.
Nord- oder Südkorea?
Ich marschiere in Nordkorea ein. Aber hast du das mitbekommen, dass die Nordkoreaner den Südkoreanern irgendwie so Stinkbomben rübergeworfen haben?
Als Müllding. Also da wurden irgendwie an quasi Fallschirmen und Luftballons wurden Müll und Tierausscheidungen und so irgendwie rübergeschickt. Und das ist aber die Antwort, weil der andere hat, ich weiß nicht, wer von beiden angefangen hat. Ich glaube, da sind sie sich selber nicht so einig, aber der eine von beiden Parteien hat dem anderen wieder irgendwas abgeladen oder abgeschüttet und die anderen haben sich gerecht.
Ja, und was auch geil ist, irgendwie an der Grenze, glaube ich, weiß jetzt auch nicht welche Seite, an der Grenze wurden so riesige Lautsprecher aufgestellt und die wurden irgendwie mit kompletter Kacke beschallt. Also es ist wirklich, die Kriegsführung ist da doch sehr eigenwillig. Aber sonst leider keine Reisestory. Aber du könntest ja einen Schwank aus dem Leben noch erzählen und wenn nicht, dann sage ich tschüss, ciao, baba, euer Hannes und ich freue mich, ob wir uns vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten doch wieder mal hören.
Ich habe tatsächlich nichts Spannendes zu erzählen, mir fällt gerade nichts Lustiges ein, das holen wir wieder nach. Wir müssen ja hier uns auch eingrooven, das wird dann schon. Momentan kann ich nur über ein dickes Knie lachen und in dem Sinne, danke fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Wir schauen mal, ob wir vielleicht die nächste Autofolge nicht erst in einem Jahr bringen. In dem Sinne, macht's gut, bis bald. Danke, Hannes, für die Zeit und wir hören uns. Ciao, ciao.